Wir hören die Epistel als Grundlage der Predigt, wie sie geschrieben steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Dort heißt es: Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Liebe Gemeinde, es gehört ja nicht viel dazu, jeder wird es schon gemerkt haben. Heute geht es vor allen Dingen um das Wort Gottes, um die Betrachtung dessen, was ist Gottes Wort, was tut es, wie stellt es sich dar. Das haben wir im Evangelium gehört, in der Art und Weise, wie Jesus dort ausführt, dass das Wort Gottes auf ganz verschiedenen Boden fällt und je nachdem, wie die Menschen selbst positioniert sind und damit umgehen, auch das Wort Gottes unterschiedlichste Wirkungen hat. In den Worten, die wir gerade aus der Epistel des Hebräerbriefes gehört haben, wird über das Wort Gottes in ganz besonderer Weise gesprochen. Man kann schon sagen, in fast drastischen Worten über das Wort Gottes gesprochen. Da heißt es ja, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Das ist ja ganz anders, als allgemeinhin Worte uns erscheinen. Worte sind für uns oft erstmal nur etwas Geschriebenes und die sind überhaupt nicht lebendig. Die können vielleicht lebendig werden, wenn man sie liest und berücksichtigt, aber erst einmal sind sie zumindest geschrieben, Buchstaben. Dass das Wort Gottes lebendig und kräftig ist, das, glaube ich, scheint auch heute allgemeinhin nicht mehr so unbedingt von allen gesehen zu werden. Viele halten das Wort Gottes für verstaubt, für etwas Altes. Das geht zurück 2.500, 3.000 Jahre weit in die Vergangenheit. Und für viele Menschen scheint dieses Wort weit weg von ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Gedanken, Gefühlen und Problemen zu sein. Es gibt sogar Menschen, die sagen, für mich interessiert das gar nicht. Ich habe so meine eigenen Ansichten über Gott und die Dinge dieser Welt. Was brauche ich da ein Wort Gottes und wer sagt mir, wer das gesagt, geschrieben hat und wo das überhaupt herkommt? Für wieder andere ist vieles unglaubwürdig. Sie lesen in der Bibel und manche meinen, die Bibel sei ein Buch der Biologie, der Naturwissenschaft oder der Historie. Und dann fangen sie an, herumzupicken und alles herauszusuchen, was da nun widersprüchlich ist oder mit gewissen Erkenntnissen nicht übereinstimmt. Und selbst, liebe Gemeinde, selbst in unseren eigenen Reihen habe ich den Verdacht oder vielleicht besser gesagt, neutral gesagt, das Gefühl, dass für den einen oder anderen das Wort Gottes gar nicht so lebendig ist. Auf jeden Fall dem Wort Gottes manchmal nicht so viel zugetraut wird. Wie lebendig und wie kräftig es allerdings wirklich ist, lohnt es sich an einem Tag wie heute, uns einmal wieder vor Augen führen zu lassen. Ich möchte es an einigen Beispielen verdeutlichen, die uns klar machen, dass das Wort Gottes wirklich lebendig und kräftig ist. Das erste, und darauf zielten auch unsere Zeilen aus dem Hebräerbrief theologisch hin. Das erste Beispiel ist, liebe Gemeinde, die Schöpfung. Ja, die Schöpfung. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, und darauf kommt es theologisch an, Gott sprach und dann, und es ward. Das, was Gott sagt, das geschieht, liebe Gemeinde. Und Gott hat mit seinem allmächtigen Wort, weil es sein Wort ist, weil es sein Wille ist, weil es seine Kraft ist, die in diesem Wort steckt, hat durch sein Wort diese Welt und alles, was ist, ins Dasein gerufen. Was kann schon lebendiger sein als ein solches Wort, das aus dem Nichts, aus dem Chaos, wie es ja eigentlich wörtlich im Hebräischen in der Schöpfungsgeschichte heißt, der aus dem Chaos alles ordnet und das Leben gestaltet, so dass am Ende auch wir Menschen als Ebenbilder Gottes auf dieser Welt leben können. Ein zweites Beispiel, das uns klar macht, wie lebendig und kräftig das Wort Gottes ist, das ist das, was wir gerade an Weihnachten und in der Epiphaniaszeit gefeiert haben. Das Wort, heißt es im Johannesevangelium, das Wort ward Fleisch. Wir wissen alle, was gemeint ist. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Der ewige Logos im Griechischen, das, was ja noch mehr heißt als Wort, wo der ganze Wille und die ganze Kraft und Vernunft drin steckt, dieses Wort ist in Jesus Christus lebendig geworden, Mensch geworden. Ganz lebendig. Und so kräftig geworden, dass dieser Jesus Christus sogar den Tod überwunden hat und neues Leben durch die Auferstehung uns allen versprochen hat. Ein drittes Beispiel. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Wenn wir hier vorne zur Beichte knien oder wenn jemand zur Einzelbeichte kommt und die Absolution, die Vergebung empfängt, dann spreche ich die Worte, dir sind deine Sünden vergeben. Und was diese Worte aussprechen, das bewirken sie auch, liebe Gemeinde. Und sie bewirken das nicht, weil ich ein Zauberer bin und etwas könnte, was andere nicht können, sondern sie bewirken es, weil Jesus Christus in diesen Worten sozusagen sich selbst verbirgt. Es ist das pure Evangelium, dir sind deine Sünden vergeben, das uns in Gottes Namen zugesprochen wird. Oder ein weiteres Beispiel, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig im heiligen Abendmahl, das wir nachher wieder feiern werden. Mit den Worten, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wird durch das Wort Brot und Wein zu Leib und Blut Christi. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, kommt das Wort zum Element, also zu Brot und Wein, dann wird das Element zum Sakrament. Ja, Gottes Wort ist so lebendig und kräftig, dass etwas Wunderbares, dass etwas fast Unglaubliches passieren kann, dass Jesus Christus mit Leib und Blut mitten unter uns gegenwärtig ist und wir ihn empfangen dürfen, auch heute wieder zur Vergebung unserer Sünden und als Kraft zum ewigen Leben. Noch ein Beispiel. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig in den Zusagen. In den Zusagen Jesu, da könnte ich jetzt viele nennen. Ich nenne ein Beispiel, dem Schächer am Kreuz sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist keine leere Versprechung. Das ist Verheißung, die sich erfüllt, wenn der Sohn des Höchsten einem Menschen die Pforten des Himmels öffnet. Und ein letztes Beispiel. Worte, mit denen wir jedem Gottesdienst entlassen werden und nach Hause gehen, die Worte des aaronitischen Segens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist nicht nur ein Wunsch, den wir erbitten. Das ist Zusage, die auch durch die Geste der erhobenen Hände zugesprochen werden. Hier spricht Gott, er segnet die Gemeinde. Er schenkt uns seinen Frieden, seinen Schutz und wendet sein Angesicht uns zu. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und wer würde das nach den von mir genannten Beispielen noch bezweifeln wollen? Aber es geht noch einen Schritt weiter, liebe Gemeinde. Das Wort Gottes, so sagt der Hebräerbrief, es ist schärfer, so heißt es dort, als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch. Es scheidet Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Man könnte ja fast, wenn man das hört, Angst haben. Es scheint ja wie auf einem Obduktionstisch zu sein, wo ein Mensch zeziert und in seine Einzelteile zerlegt wird, sodass man alles erkennen und ergründen kann. Aber es geht hier nicht darum, uns Angst zu machen, sondern es geht darum, deutlich zu machen, mit welcher Kraft und mit welch göttlichem Vorgang wir es zu tun haben. Wir können nämlich alle die Dinge, die heute hier über das Wort Gottes gesagt werden, wir spüren dann sehr schnell, worum es geht. Wir können das Wort Gottes austauschen mit Gott selber und dann treffen die Aussagen alle wunderbar genauso zu. Mehr als jede militärische Gewalt auf dieser Welt könnte man deshalb wohl das Wort Gottes fürchten. Denn, und darauf kommt es an, es überführt uns mehr als jedes Gesetz dieser Welt es kann und stellt uns so vor Gottes Augen, wie wir wirklich sind. Und darauf kommt es an, es tröstet uns aber auch wieder und richtet uns auf. Es geht nicht darum, uns in den Staub zu drücken, uns das Gesetz vor Augen zu halten und uns unten liegen zu lassen, sondern auch darum, uns aufzurichten. Aber eben nur, wenn wir uns seinem ganzen Anspruch stellen. Wenn das Evangelium verkündigt wird, ohne dass das Gesetz noch genannt werden darf, dann ist das Evangelium keine frohe Botschaft mehr. Es ist dann frohe Botschaft, wenn wir uns über unsere Situation vor Gott und untereinander wirklich klar sind. Das heißt, es gilt eben nicht nur herauszupicken, was uns gefällt oder es getrennt gar von unserer eigenen Person, von meinem Ich, zu hören und zu lesen, so wie in einem Roman oder Sachbuch und ich sage, hier bin ich und da ist das Wort Gottes und sein Wille und das sind zwei Welten. Wenn mich das Wort Gottes erreicht, und das kann es, liebe Gemeinde, auf vielfältige Art und Weise, denken wir nur daran, wie in vielen Geschichten der Heiligen Schrift berichtet wird, wie Menschen auch in Träumen den Willen und das Wort Gottes wahrnehmen. Ich sage jetzt nicht, ich bin Traumdeuter und in jedem Traum spricht Gott. Das kann man sowieso alles so nicht sagen, aber Gott kann auf vielfältige Art und Weise in unser Leben hineinsprechen und sich deutlich machen. Wenn das Wort Gottes uns erreicht, so will der Hebräerbrief uns klar machen, und darauf kommt es an, dass es uns erreicht, dann passiert auch etwas. Denn das, was lebendig ist und uns erreicht, wird auch in uns etwas lebendig machen. Etwas, was an die Substanz geht, wo ich nicht außen vor bleiben kann, sondern wo ich mit meinem ganzen Sein, Denken, Fühlen und Handeln vor Gott stehe, ja, vor Gott, der sogar, was eben kein Mensch kann, in mein und in dein Herz sehen kann, der in mein Innerstes schaut. Und deshalb schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Deshalb ist es dem Wort Gottes möglich, auch die Gedanken und Sinne des Herzens nicht nur zu erkennen, sondern, so heißt es dort, sondern auch zu richten. Was heißt richten in diesem Zusammenhang? Das heißt, hier gibt es einen Maßstab gegen jeden Relativismus unserer Zeit, einen Maßstab, der gültig ist, an dem wir messen können, wie es um uns steht. Das Gesetz Gottes ist nach wie vor gültig. Es ist nicht der Veränderung der Zeit unterworfen. Das Gesetz Gottes ist nach wie vor gültig und das ist seine erste Aufgabe für uns Christen. Und das Gesetz Gottes überführt uns als Sünder. Gar nicht so sehr im moralischen Sinne, wie das Menschen immer wieder meinen, sondern vielmehr in dem Sinne der Unvollkommenheit vor Gott und seinem Anspruch. Und das ist letztendlich seine Gerechtigkeit, der wir nie genügen, sondern nur deshalb vor Gott bestehen können, weil Christus sie für uns erbracht hat. Das macht auch deutlich, dass jene so oft und gerade in unserer Zeit beschworene Gewissensentscheidung eines Menschen sich an etwas orientieren muss und letztendlich für uns am Wort Gottes orientieren lassen muss und ich sage auch korrigieren lassen muss. Ich war 2 Tage zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern und sprach mit einer älteren Dame, die katholisch ist, und wir sprachen so über den Papst und dann meinte sie, naja, er setzt viele gute Zeichen, aber mal sehen, was er durchsetzen kann. Da habe ich gesagt, ja, zum Beispiel in der Frage der Zulassung Geschiedener wieder zur Kommunion oder des gemeinsamen Abendmahls für konfessionsverschiedene Ehen, Da hat er zwar gesagt, dass es gut ist, dass das alles gehen soll, aber er ändert das Kirchenrecht ja nicht. Darauf sagte diese ältere Dame, ach, das macht ja nichts. Letztendlich ist man seinem Gewissen verantwortlich. Ich finde, da macht man sich es meiner Meinung nach zu leicht. Kirchliche Gesetze können ja nicht so lapidar irgendetwas kreieren und dann sagen, am Ende ist es eh wurscht und ich mache, was ich nach meinem Gewissen tue. Nein, ich sage, und das wäre mein Anspruch für lutherische Kirche, wenn unsere kirchlichen Gesetze nicht dem Geist Gottes entsprechen, dann gehören sie weg. So ist meine Sicht. Ich glaube, dass wir alle sehr gut im Hören, gerade auf Christus wissen und erkennen, was es zu tun und was es zu lassen gilt. Ich merke bei mir selber oft genug, dass man es eigentlich weiß, dass man sich gerne Ausreden sucht, um zu meinen, manches müsste nicht so sein. Aber vieles ist uns eigentlich schon ganz klar. Und gerade da, wo das Wort Gottes sehr klar und deutlich ist und wir auch ganz genau wissen, was Gott eigentlich gerne von uns hätte oder wie wir gerne nach Gottes Willen sein sollten und doch nicht sind, gerade da wird es uns ja besonders schwer. Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, traf einmal einen Mann, der sich, wie so oft das viele Menschen tun, über die Bibel und die Heilige Schrift beklagte. Besonders, so sagte er, ärgerten ihn die Verse, die für ihn unverständlich waren. Twain hörte sich das an und antwortete schließlich, mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchschmerzen, sondern die Verse, die ich verstehe. Genau das meine ich. Ich verstehe und ich weiß auch, was Gott von mir fordert und ich weiß auch, wie ich versage und immer wieder scheitere. So lebendig und so kräftig, liebe Gemeinde, ist das Wort Gottes. Und das Gesetz, das wir wie einen Spiegel vor uns halten können oder auch nicht. Wer das am eigenen Leib und an der eigenen Seele erfährt, der weiß, dass wir es bei dem Wort Gottes nicht mit alten Geschichten und mit Märchen zu tun haben, nicht mit verstaubten Ansichten, sondern mit jenen Kriterien, die der ganzen Kirche und Christenheit und uns gegeben sind, damit wir wissen, wo wir stehen und damit vor allem auch die Kirche weiß, was sie zu verkündigen hat. Ich kann uns allen nur wünschen, dass auch wir und jeder Einzelne von uns weiß, wo er steht. Und wir uns so orientieren, dass wir eines Tages mit gutem Gewissen Rechenschaft geben können über das, was Gott von uns fordert. Und dabei keine Angst, und das sagt uns das Wort Gottes klar und deutlich, dürfen wir uns, Gott sei es gedankt, auf Jesus Christus und sein Werk berufen. Amen.